Die folgende Sendung enthält belustigende Inhalte und ist nicht für Erwachsene über 18 Jahren gestattet.
Das war rein theoretisch gelogen.
Pro Lachen bitte 1 Euro, danke.
Vor 10 Jahren aß Sebastian bei sich zu Hause im 20. Stock Yam-Yam, beziehungsweise er schaffte es nur, die Packung aufzumachen. Im gleichen Moment trank ein Co-Pilot in einer A320 heimlich Kaffee, während der Pilot Durchfall hatte.
Warte mal, das ist doch mein Text.
Ach so.
Das rein theoretische Skandal. Die dunkle Wahrheit über den Stall aller Sebastian im Südpark Düsseldorf-Oberbilk, 435820, Koordinate 35312-7. Vor 10 Jahren aß Sebastian bei sich zu Hause im 20. Stock Yam-Yam, beziehungsweise er schaffte es nur, die Packung aufzumachen. Im gleichen Moment trank ein Co-Pilot in einer A320 heimlich Kaffee, während der Pilot Durchfall hatte.
Woher zum Teufel willst du bitte wissen, dass er Durchfall hatte?
Man muss eigentlich nur die Luft 50,5A3X hoch 3 Geschwindigkeit berechnen. Dann würde sich die Prozent 302 ergeben, dass dies war. Natürlich nur rein theoretisch.
Rein theoretisch war der Autopilot an und der Co-Pilot verschüttete den Kaffee auf das ganze Pult.
Oh, ich habe jetzt ganz doll Durst.
Dann stürzte das Flugzeug ab und knallte in das Hochhaus, wo Sebastian ganz rein theoretisch wohnte. Das Haus stürzte ein und die Yam-Yam-Packung noch hart stürzte in einen Postwagen, wo der Postmann gerade gechillt die Pakete auslud.
Wie zur Hölle kann das sein, dass er gerade dann die Pakete ausliefert, wenn ein Hochhaus hinter ihm einstürzt?
Nach meinen ballistischen Berechnungen gibt es eine 2,0x3%ige Chance, dass die Yam-Yam-Packung in den Kofferraum des Postwagens gefallen ist. Also ist es rein theoretisch gelogen.
Er war fertig mit Einladen und fuhr mit der Packung los. Anschließend hielt er bei dem Hafen an und ein Kran hob alle Pakete mitsamt Yam-Yam auf und in einen Container, welcher nur rein theoretisch in ein Schiff befördert wurde. Auf dem Schiff fiel der Container runter, aber nur rein theoretisch. Der Yam-Yam-Brocken fiel raus und trieb bis zum Strand in Düsseldorf. Natürlich absolut mega Urheberrecht, 3000 Alpha mega skibidi theoretisch.
Was bedeutet Urheberrecht?
Urheberrecht bedeutet, das ist das Recht einer Person an einem eigenen Werk, das sie selbst geschaffen hat. Zum Beispiel ein Lied, ein Text, ein Foto, ein Video oder ein Kunstwerk. Das Urheberrecht schützt kreative Leistungen und zwar automatisch, sobald das Werk entstanden ist. Du musst es nicht anmelden, wie zum Beispiel ein Patent.
Rein theoretisch war ein Baby mit seiner Mutter am Strand unterwegs und nahm sich den Klumpen mit und sie ging weiter. Als sie durch den Südpark ging, natürlich nur rein theoretisch, sah die Mutter, dass das Baby den ekelhaften Klumpen in der Hand hatte, warf ihn in den Mülleimer und sagte, pfui, Gaki, rein theoretisch. Eigentlich verfehlte sie den Mülleimer und es landete auf dem Boden, rein theoretisch. Und es wurde über die Zeit zu einem Stein. Daher heißt der Stein Sebastian und liegt im Volksgarten. Zufall? Ich denke nicht.
Jetzt kommt eine kurze Werbeunterbrechung.
Ey Mann! Ich habe so Hunger und keinen Bock, etwas zu kochen.
Hast du auch immer Heißhunger auf etwas Leckeres und keine Lust zu kochen?
Dann hol dir jetzt die neue Fertiglasagne für nur 5,45 oder die Tiefkühlpizzen von Dr. Redko für nur 14,23 mit ganzen 20% Rabatt diese Woche. Und mit der Kunde immer Glücklich-Karte sogar 20 weitere Prozent Rabatt auf alle Eigenmarken und Produkte von Kunde immer Glücklich. Ab diese Woche erhältlich. Jetzt zugreifen. Bei Kunde immer Glücklich ist Kunde immer Glücklich.
Also ich finde, deine Theorie kommt...
Ich bin nach meinen Berechnungen zu dieser Geschichte zum Schluss gekommen, dass diese Theorie einen Wahrheitswert von 5,58 gleich 15 E13 Alpha besitzt.
Warum heißt das Yam-Yam?
Wir haben Yam-Yam genommen.
Wir haben den echten Markennamen nicht benutzt, um das Urheberrecht nicht zu verletzen.
Wir hätten schon den Markennamen nehmen können, aber dann hätten wir wegen Paragraph 130 Absatz 5 Nummer 6 Bürgerliches Gesetzbuch das Urheberrecht verletzt. Ich zitiere, die Straftat verlangt eine Geldstrafe von 300.050 Euro. Anderweitig wird eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren, 1 Monat, 3 Wochen, 8 Tagen, 2 Stunden, 55 Minuten, 3 Sekunden und 25 Millisekunden nachgegangen.
Boah, kann ich endlich auch
Fazit,
mal etwas
sagen? Der Sebastianstein wurde also von einem in Köln Yam-Yam-Essenden Sebastian erzeugt.
Meine Logik zu der dunklen Wahrheit über Yam-Yam.
Yam-Yam rückwärts gesprochen ergibt Mai-Mai. Wenn man Mai-Mai in Google eingibt, sieht man Bilder von Zäunen, also von Grenzen. Außerdem hat Mai-Mai 6 Buchstaben. Das 6. Emoji ist das Teufels-Emoji. Also überschreitet Mai-Mai eine teuflische Grenze. Wenn ja, warum? Zufall? Ich denke nicht. Meine Logik.
Können wir jetzt endlich was essen?
Oh mein Gott! Diese Sendung war eine Produktion von Oskar,
Rocco,
Noam
und was ist mit mir?
Und Vincent.
Vergesst nicht, das Geld bereitzulegen.
Wenn Wörter irgendwo im Nirgendwo stehen, dann steckt meistens eine Geschichte dahinter. Doch ob ihr es glaubt oder nicht, auch hinter diesen Wörtern steckt eine Geschichte. Die nennt sich die Welt der Buchstaben. Ich glaube, du weißt, dass es im Südpark Pavillons gibt. Aber welche Geschichte hinter diesem Pavillon steckt, kannst du jetzt hören. Also wenn du es hören möchtest. Wie du es dir bestimmt schon gedacht hast, geht es hauptsächlich um diesen Pavillon. Denn dieser Pavillon ist kein normaler Pavillon. Dort sind Wörter an der Decke geschrieben. Bestimmt denkst du dir jetzt, dass da irgendjemand einfach so Lust hatte, etwas an die Decke zu kritzeln. Aber nein, diese Wörter kommen von Aki, also von einer Werkstatt, die hieß Pavillon Poesie. Diese wurde im Projekt Kunst im Park im Jahr 2012 veranstaltet. Was die Wörter bedeuten, das müsst ihr schon selber herausfinden. Schließlich ist es Kunst. So, und jetzt kennst du auch die Geschichte vom Pavillon.
Was ist das denn für ein merkwürdiges Gebilde?
Der Aki-Check, ein Podcast für Neugierige. Die geheimnisvolle Eisenwand.
Da muss ich doch mal meinen Computer fragen.
Was ist denn los?
Hier ist so eine komische Eisenwand im Südpark und ich frage mich, warum die hier steht und vor allem, was sie bedeutet.
Da muss ich mal in meinen Archiven nachsehen.
Und? Hast du etwas gefunden?
Moment, warte noch kurz. Ah ja, hier habe ich doch schon was.
Lass hören.
Diese Wand ist ein Kunstwerk. Es besteht aus Stahlblech und Rohren. Seit 1996 steht es hier. Wann genau, weiß ich leider nicht. Und es hat etwas mit Aki zu tun.
Aber was bedeutet es?
Die Wand heißt Lichtbilder und zeigt verschiedene Formen wie Blätter und andere Sachen, die man hier im Südpark finden kann.
Aha, und weiter?
Ich habe gerade die Person gefunden, die etwas mit dem Kunstwerk zu tun hatte. Es ist Hans-Peter Rams von Aki.
Können wir ihn anrufen?
Ich probiere es mal.
Ja?
Hallo Hans-Peter. Mein Freund würde gerne mehr über ein Projekt von dir erfahren, die Stahlwand namens Lichtbilder.
Aha.
Wie sind die Bilder entstanden?
Okay, also es hat darauf beruht, dass der Christian Bauer mit 8 Kindern im Rahmen eines offenen Ateliers, also so einer 4-tägigen, 5-tägigen Werkstatt bei Aki, sich überlegt hat, was kann man im Park, im Garten finden, was so spannend ist, dass es sich lohnt, damit sich mal auseinanderzusetzen. Und was vor allen Dingen daran hat mit Kunst zu tun. Das ganze Ding heißt ja Lichtbilder. Deshalb ist er auf die Suche mit den Kindern nach Licht gegangen. Hört sich komisch an, heißt aber, eigentlich nur das, worauf Licht fällt, können wir sehen und wahrnehmen. Darum geht es in dem ganzen Projekt. Der ist losgegangen mit Lochkameras. Das hat er aber nicht mit Fotopapier gemacht, sondern die haben an diese Kisten auf dem Loch gegenüberliegenden Seite ein Pergamentpapier gemacht, sodass das Licht, was von außen reinfällt, innen drin auf diesem Pergamentpapier ein Bild der Umgebung projizieren kann. Dieses Bild haben die Kinder dann abgezeichnet, und zwar Bilder von Pflanzen, von Blattwerk und was man so im Park finden kann. Ist verdammt schwierig, sah auch komisch aus, weil die alle so einen schwarzen Stoff über dem Kopf hatten und liefen dann mit ihren Lochkameras durch den Park. Alle haben gedacht, was sind das denn für Zombies? Am Ende kamen dann ein paar Zeichnungen zusammen. Da hast du vielleicht gesehen, da gibt's Umrisslinien von Blättern, die kann man erkennen, dass das ein Blatt ist oder eine Pflanze. Und es gibt Umrisslinien von dem, was dazwischen sein könnte, wenn man durch mehrere Blätter durchguckt. Da sieht man dann nicht mehr das Objekt selbst, sondern nur noch den Umriss. Und mit genau diesem Ding haben die Kinder gespielt und Sachen gesucht, die sie spannend fanden, wo man durchgucken kann und wo vielleicht der Betrachter dann rätseln musste, was ist das? So, diese Formen haben sie dann gezeichnet, nochmal ausgeschnitten aus schwarzer Pappe und auf dem weißen, von unten beleuchteten Tisch gelegt und damit experimentiert. Und so kam es dann eigentlich zu diesen Umrissformen.
Haben die Kinder das Metall gemacht?
Nee, das geht leider nicht. Die Kinder haben mit dem Christian zusammen ihre Vorbilder auf 40x40 cm große Pappen aufgezeichnet. Dann haben sie das übertragen auf entsprechend große, dünne Sperrholzplatten und mit einer Stichsäge ausgesägt und zusammengebaut mit Kanthölzern zu einem so einem Zickzackartigen, zu einer Wand. Also die Kinder haben das praktisch in 1:1 den künstlerischen Anteil übernommen und alles so vorbereitet, wie es später sein soll. Und dann sind natürlich Erwachsene hingegangen und mussten das umbauen. Da hat uns eine Firma geholfen, die uns Blech gespendet hat und ein Betrieb, der dann mit Schweißbrennern die Formen ausgebrannt hat. Und wir hatten damals zum Glück super Zivis, die schweißen konnten, haben dann die Rohre dran geschweißt und wir haben das Fundament ausgegraben und aufgestellt.
Warum steht die Wand da, wo sie steht?
Die Wand steht da, weil das war ein Platz, in dem nichts mehr passierte. Vielleicht kannst du sehen, dass da unten so komische Grasfelder sind. Das ganze Gelände, wo das Aki-Haus ist, war ja mal die Bundesgartenschau. Und da gab es so Blumenbeete zum Beispiel auch. Die Blumen waren aber nicht mehr da. Und da haben wir gedacht, ach guck mal, dieser Bereich ist eigentlich so wie so ein Spielfeld, auf dem irgendwas passieren könnte. Vielleicht stellen wir da mal ein Kunstwerk hin. Da haben wir gedacht, auf diesem Raster, auf dem Boden, da stellen wir das schräg auf, sodass das die Linien überschneidet, weil das hat ja auch mit Linien zu tun. Und das war so der Grund, weil wir gedacht haben, wenn man da reingeht in diesen kleinen umzäunten Innenhof, kommt man automatisch an dem Kunstwerk vorbei, guckt sich das an und kann dann auch in so ein künstlerisches Spiel in Anführungsstrichen einsteigen. Ja, das war das, was die Kinder eigentlich damit wollten, dass die Menschen, die das später sehen, auch sich selber Gedanken machen und damit rumspielen, dass man es von der einen oder anderen Seite angucken kann. Man kann in die Hocke gehen und nach oben in den Himmel gucken, durch die Formen durch. Man kann um das Kunstwerk rumgehen und da immer wieder was Neues entdecken. Deswegen steht es an der Stelle.
Kannst du uns etwas Besonderes über das Projekt erzählen?
Ja, ich denke schon, weil es hat eigentlich mit einer Sache zu tun, die so grundlegend für Kunst ist, nämlich sich über die eigene Wahrnehmung Gedanken zu machen. Und darum geht es bei der ganzen Geschichte, dass man im Licht und Gegenlicht hin und her mit Wahrnehmung, mit den eigenen Möglichkeiten etwas zu erkennen konfrontiert ist. Und mit dieser Umkehrung spielt eigentlich das ganze Kunstwerk und das macht es eigentlich auch spannend für den Betrachter. Das fand ich toll, dass da auch die ersten Schritte zur Abstraktion deutlich wurden. Ne? Das heißt ja, man kann etwas vereinfachen, verändern, man sieht nicht mehr alles von dem, sondern nur noch das, was der Künstler oder die Künstlerin aussagen will oder zeigen will. Wir sehen ja nicht mehr die Pflanzenwelt, die die Kinder in der Wirklichkeit gesehen haben, mit ihren Strukturen, mit den Rippen auf den Blättern, mit den Farben und so weiter, sondern nur noch die Umrisse. Und das Ganze wird auf Schwarz und Weiß eigentlich reduziert. Ursprünglich war dieses ganze Kunstwerk auch mal schwarz, genau wie das Modell. Aber die Schwärze, da haben wir so eine Ofenpaste, so eine Schwärze drauf gemacht, die rostete immer wieder durch und haben gesagt, komm, dann lass das ganze Ding doch rosten. Das sieht auch ganz cool aus, passt irgendwie als natürliche Farbe dazu, ist aber auch jetzt tatsächlich gegen den Himmel immer noch dunkel zu sehen.
Vielen Dank für das Interview.
Ja, gerne. Dann bin ich mal gespannt, wie das in deinem Podcast klingt und höre mir das gerne an. Tschüss.
Sind deine Fragen jetzt geklärt?
Ja, danke für deine Hilfe. Sehr interessantes Objekt.
Dann bis zum nächsten Mal.
Danke und tschüss. Müssen Sie gar nichts. Sie können gerne die Wiedergabe jetzt stoppen und gehen. Ich werde Sie nicht daran hindern. Aber beschweren Sie sich hinterher nicht, Sie hätten etwas verpasst. Oder Sie hätten nicht gewusst, dass es um eine epische Geschichte über Magie, Drachen, Krieg und alles andere, was eine gute Fantasy-Geschichte ausmacht, geht. Solche Geschichten haben Sie wahrscheinlich schon unzählige Male gehört. Vielleicht auch einige Male zu viel. Aber meine Geschichte ist anders. Sie ist wahr. Wenn Sie sich umschauen, entdecken Sie zu Ihren Füßen eine Anordnung von Steinen, über die Jahrhunderte überwachsen von Moos und Pflanzen. Treten Sie ruhig näher. An was erinnert sie euch? Vielleicht denken einige, oh, eine Eidechse. Doch das ist falsch. Diese Steine sind das versteinerte Skelett eines vor langer Zeit lebenden mächtigen Drachen. Ehrfurchtgebietend, aber freundlich, majestätisch und wundervoll. Schon zur Zeit der Pharaonen war dieses besondere Wesen seit Jahrtausenden vergessen. Dessen Geschichte möchte ich euch heute erzählen. Vor sehr, sehr langer Zeit, einer Zeit, für die noch nicht mal eine Zahl erfunden wurde, gab es eine Welt, in der alle Kreaturen in einer friedlichen Gemeinschaft zusammenlebten. Die mächtigsten von ihnen waren die Drachen. Sie hatten es sich zur Aufgabe gemacht, über den Frieden auf der Erde zu wachen und machten sich die Elemente zu eigen. Feuer, Wasser, Luft und Erde. Der mächtigste aller Drachen war der Erddrache, Geroldin. Seine Gefährten war der Feuerdrache Melentera, Wasser Elendor und Luft Lafiti. Diese bildeten den Weltenrat und hielten die Welt im Gleichgewicht. Lange Zeit hielt diese Gemeinschaft und alles war gut, bis bei den Menschen ein mächtiger König die Macht ergriff, Gondolin der 14. Doch die Drachen waren im Laufe der Zeit unaufmerksam geworden. Dies wurde ihr Verhängnis. Gondolin pflegte gute Kontakte zum Weltenrat, doch beneidete er diese um seine Macht. Anders als sein Vater und alle Könige vor ihm. Geleitet vom Streben nach Macht und endlosem Ehrgeiz, scharte er in allen Völkern Mitstreiter um sich, um die Drachen zu verraten. Mithilfe der Zwerge, einiger Zauberer und Goblins bereitete er einen teuflischen Plan vor. Die Drachen ahnten nichts, als ein besonderer Rat aller Völker einberufen wurde. In der Mitte des Reiches, in einem Vulkankrater, versammelten sich alle Völker der Welt. Als die Drachen eintrafen, wurden sie in die Mitte der runden Arena gebeten, um die Versammlung zu eröffnen. Doch zuerst ergriff der Menschenkönig das Wort und beschuldigte die Drachen, ihre Macht zu missbrauchen und die Menschen zu versklaven. Bevor die Drachen etwas erwidern konnten, verließen die Völker das Rund und die Zwerge verriegelten alle Ausgänge. Die Zauberer banden die Drachen auf den Boden und ließen den Vulkan ausbrechen. Die vier Drachen waren gefangen in der Lava.
Von diesem Tag an war die Welt eine andere. Die Völker zerstritten sich und führten einen Krieg nach dem anderen. Millionen starben in einem 100-jährigen Krieg. Da beschlossen die vier Drachen, allem ein Ende zu setzen und bündelten ihre Macht, sodass der Vulkan in einer gigantischen Explosion das Leben sämtlicher Völker und der Drachen selbst auslöschte. Geraldine jedoch stemmte sich mit unfassbarer Kraft in die Luft hinauf. Kein Volk überlebte und dennoch munkelt man, im weitesten Süden gab es ein Menschenpärchen in einem Garten, das überlebt hat. Gondolin stieß im Moment der Explosion in den Himmel und flog so hoch er konnte. Als die Flammen ihn nicht mehr erreichen konnten, flog er in den tiefsten Norden und stieß hinab zur Erde. Hierbei verlor er immer mehr an Substanz, bis er in der Nähe eines kleinen Flusses auf der Erde aufschlug und verstarb. Das war meine Geschichte. Ich lasse Sie nun alleine. Spazieren Sie ruhig weiter und seien Sie offen für neue Ideen. Vielen Dank.
Das magische Tor. An einem sonnigen Nachmittag spazieren die beiden Freundinnen Sophia und Nina durch den Südpark.
Hast du auch schon von dieser Süßigkeitenwelt gehört? Also ich glaube wirklich nicht daran.
Nee, ich auch nicht. Eine Süßigkeitenwelt ist doch völliger Quatsch. Wer hat sich sowas bloß ausgedacht?
Keine Ahnung, aber lustig wäre es doch schon.
Plötzlich bleiben sie vor einer alten Mauer stehen. Darauf steht in krakeliger Schrift: Süß ist, wer Süßes sieht.
Schau dir das mal an. Was ist das denn für ein komischer Satz?
Lass uns den doch mal laut sagen.
Süß ist, wer Süßes sieht. Süß ist, wer Süßes sieht.
Als sie den Satz unter einem grün bewachsenen Torbogen wiederholen, beginnt das Tor zu leuchten und öffnet sich.
Hast du das gesehen? Komm schnell, wir gehen hindurch.
Die Mädchen finden sich in ein Lebkuchenhaus wieder. Draußen erwartet sie eine zauberhafte Welt.
Wow, überall sind Süßigkeiten. Da fliegt ein Marshmallow auf einer Zuckerstange.
Und die Wolken, sie bestehen aus Zuckerwatte.
Doch plötzlich entdeckten sie Gummibärchen mit Polizeiuniform auf Keksfahrrädern.
Sie verfolgen uns! Schnell weg!
Gerade noch rechtzeitig schaffen es Sophia und Nina zurück durch das Tor. In der Nacht schlafen die Mädchen friedlich. Doch plötzlich...
Psst, ich brauche eure Hilfe.
Oh, wer bist du?
Ich bin Bär, ein rotes Gummibärchen. Unsere Welt ist in Gefahr.
Was ist denn los?
Früher lebten Menschen in unserer Welt. Sie haben tolle Süßigkeiten erfunden und zubereitet. Doch sie wurden zu gierig. Deshalb wurde unsere Welt unsichtbar gemacht und die Menschen verbannt. Jetzt, ohne neue Süßigkeiten, schrumpft unsere Welt. Ein grüner Schleim breitet sich aus.
Oh nein, das klingt ja schrecklich. Was können wir denn tun?
Bringt neue Süßigkeiten. Bringt Freude zurück.
Sophia und Nina backen viele Kekse und Muffins. Außerdem kaufen sie im Supermarkt von ihrem Taschengeld Gummibärchen, Schokolade und viele weitere Süßigkeiten. Sie erzählen all ihren Freunden von der magischen Welt.
Wir müssen die Welt retten.
Kommt, wir brauchen jede Hilfe.
Mit ihrer Hilfe wird die magische Welt größer, bunter und der Schleim verschwindet.
Ihr habt unsere Welt gerettet. Danke.
Ach, kein Problem.
Und so bleibt die Süßigkeitenwelt für alle Kinder in Bilk ein süßes Geheimnis.
Bei dieser Produktion machten mit Nina, Sophia und Stefan.